Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 31. Mai. Hinter uns liegt ein fantastisches sommerliches Wochenende. Und vor uns liegt ein Text der Apostelgeschichte. Hallo, wir lesen Apostelgeschichte 4, 23 bis 31 aus der Basisbibel. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Sie berichteten, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie. Petrus und Johannes sind wieder freigelassen worden, unter Auflagen. Sie dürfen nicht über Jesus reden oder in seinem Namen auftreten. Nun gehen sie, ja, wohin gehen sie eigentlich? Vorgelesen habe ich, sie gehen zur versammelten Gemeinde. Aber das steht gar nicht da. Wörtlich heißt es, sie gehen zu den Ihrigen. Das finde ich wichtig. Denn hier steht noch nicht das sehr bedeutsame Wort Ekklesia, das Wort für Kirche oder Gemeinde. Und deswegen möchte ich hier auch noch nicht von Gemeinde sprechen. Sie gehen zu den Ihrigen. Gleichzeitig bin ich gespannt, wann der Verfasser uns mit dem Begriff Gemeinde das erste Mal beschenkt. Ja, das wird eine spannende Sache. Die Jesusgemeinschaft ist natürlich Gemeinde. Aber mit diesem Wort Gemeinde haben wir natürlich schon unsere Bilder im Kopf. Und die passen zu der damaligen Jerusalemer Gemeinde wohl doch noch nicht. Auf jeden Fall sind sie eine Gruppe. Diese Jesusgemeinschaft und sie pflegt Gemeinschaft. Sie reden miteinander, halten sich auf dem Laufenden und das tut gut. Und dann beten sie zusammen. Und auch da bin ich sehr gespannt, wie die Jesusgemeinschaft, die Urgemeinde in Jerusalem, miteinander betet. Der Verfasser wird uns ein exemplarisches Gebet überliefern. Konzentrierte Gebetstheologie und vorbildhafte Praxis. Keine Tonbandaufnahme. Und natürlich beten sie einmütig. Sie sind ja im Idealfall ein Herz und eine Seele. Ich sage schon mal was zum Aufbau und zur Struktur. Dann können wir das Gebet besser wertschätzen und wahrnehmen. Natürlich beginnt es, wie auch unsere Gebete, mit einer Anrede. Es muss klar sein, an welchen Gott man sich wendet und welchen Charakter durch die Anrede betont wird. In unserem Gebet wird Gott als Schöpfer und Herr der Geschichte bekannt und gefeiert. Dann folgt ein Rückgriff auf ein Psalmwort. Das wird im Hinblick auf die Jesusgeschichte gedeutet. Über Gegner und Widersacher wird geklagt. Im zweiten Teil des Gebetes erfolgt eine erneute Anrede und dann wird die Gebetsbitte vorgetragen. Die Jesusgemeinschaft betet klassisch jüdisch. Das heißt, man spricht, wie wir heute noch beim Unser Vater-Gebet, gemeinsam, im Chor. Damit ist klar, das ist kein spontanes, freies Gebet. Das sind Gebete, die gewachsen sind. Oder es betet eine Art Vorbeter und alle machen sich eins mit dem Betenden. So konnte man auch einmütig beten. Ja, nun zum Gebet selbst. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. Du hast unseren Vorfahren David, deinen Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen, warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genau so gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel, haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Die Anrede, Herrscher. Dahinter steckt die jüdische Anrede Adonai für Yahweh. Wir sagen meist einfach Herr. Dieser Titel wird entfaltet. Gott ist der Schöpfer. So wird Gott gefeiert. Warum ist der Blick auf den Schöpfer in dieser Situation hilfreich? Na, der Schöpfer hat alles, auch das, was im Meer ist, geschaffen. Und im Meer schwimmen nicht nur die Fische. Im dunklen Meer hat Leviathan, der Chaosdrache, sein Zuhause. Im dunklen Meer, da wohnen die Krisen, die Ängste, das Widergöttliche. Aber Gott sei Dank, der Schöpfer hat alle in seiner Hand. Dann wird Psalm 2, 1 bis 2 in der griechischen Übersetzung zitiert. Die Jesusgemeinschaft war mit der griechischen Übersetzung der Septuaginta vertrauter, weil sie damals von mehr Menschen gelesen und verstanden wurde als das Hebräische. Mir fällt auf, das Psalmwort hat Autorität. Es ist Gottes Wort. Die Geistkraft hat es gehaucht, durchweht, und David hat es ausgesprochen. In vielen Psalmen finden wir in der nachträglichen Überschrift die Zuordnung von oder mit David verbunden. Die meisten Übersetzungen deuten das in Richtung Verfasserschaft. Muss nicht sein. Der Text wird irgendwie mit David in Verbindung gebracht. Aber in Psalm 2 finden wir sowas gar nicht. Die Volksfrömmigkeit brachte alle Psalmen mit David in Verbindung, so wie sie auch alle Sprüche mit Salomo in Verbindung brachte und die Tora mit Mose. Eine Verfasserschaft im historischen Sinne ist damit aber nicht ausgedrückt. Die Jesusgemeinschaft ist Kind ihrer Zeit. Die Geistkraft wirkt so in der Zeit. Zum Inhalt. Mit dem Psalmwort wird die Jesusgeschichte gedeutet. Der Gesalbte von Adonai erfährt Widerstand. Damit ist der König gemeint, denn er war der Gesalbte des Herrn. Andere Könige haben sich gegen ihn zusammengerottet. Das wird auf den Gesalbten Jesus bezogen. Man hat sich in dieser Stadt Jerusalem gegen den Gottesknecht Jesus, den du gesalbt hast, versammelt. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus den Völkern und aus Israel. Gemeinsam haben sie getan, was sie getan haben. Gemeint ist die Kreuzigung. Doch auch sie geschah nach Gottes Willen. Beides. Sowohl als auch Verantwortung der Menschen und Gottes Wille. Dann wird Adonai erneut angesprochen und hier tatsächlich mit Kyrios, Herr. Herr, sieh doch auf ihre Drohungen und gib denen, die dir dienen, nämlich der Jesusgemeinschaft mit den Aposteln, dass sie ohne jede Scheu dein Wort reden. Strecke deine Hand aus zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also, natürlich, von Wort und Sprachstil klingt das für uns heute alles ziemlich kanaanäisch. Das liegt daran, dass dies Gebet die Luft der hebräischen Bibel atmet. Vor allem diese Kurzform, das Wort, ist bis heute gebräuchlich und meint die Verkündigung, hier speziell die Missionspredigt. Die Geistkraft durchweht die Reden. Auch die Hand Gottes, durch die Zeichen und Wunder geschehen sollen, ist biblische Rede. Und natürlich soll all das durch den Namen Jesus geschehen. Er wirkt, nicht die Apostel oder sonst wer. Daher setzen die Zeichen und Wunder ihn ins rechte Licht. Interessant, ein Amen als Gebetsende wird uns nicht überliefert. Wie könnte es weitergehen? Überleg mal kurz. Die Jesusgemeinschaft ist wie zu Beginn der Apostelgeschichte einmütig zusammen und betet. Das ist die ideale Voraussetzung für eine erneute Geisterfahrung. Vers 31. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Also, bevor wir uns fragen, war das ein echtes lokales Erdbeben oder nicht, erinnern wir uns. Unser Verfasser neigt dazu, innere, geistliche Erfahrungen zu verobjektivieren. Das könnte auch hier vorliegen. Denn natürlich kann man äußere Ereignisse viel besser beschreiben und aufnehmen. Es sei, wie es war. Der Verfasser spricht davon, dass der Ort, an dem sie versammelt waren und gebetet haben, bebte, schwankte. Damit greift er auf jeden Fall auf bekannte Motive bei Erscheinungen Gottes zurück. Den jüdischen Ersthörern wird sofort klar, dass Gott auf das Gebet reagiert. Der Gott, der sich schon so zur Zeit der hebräischen Bibel offenbarte. So kündigt sich erneut eine Geisterfahrung an. Alle wurden von der Heiligen Geistkraft erfüllt und verkündeten ohne Scheu Gottes Wort. Darum geht's. Es geht nicht ums Genießen der Geisterfahrung, nein, es geht um mutige Verkündigung. Das heutige Gemeindegebet ist das längste im Neuen Testament. Es ist typisch und will auch lehrreich sein. Es hat einen eindeutigen Bezug zur Zeitgeschichte und zum missionarischen Zeugnis für Jesus. Mir bleibt hängen, Gegner und Widerstände hat der Schöpfer in seiner Hand. Gott sei Dank. Das gilt auch heute. Und wie sehr brauchen wir auch heute geistdurchwehte Verkündigung und Zeugen? Keine lauten, lärmenden Worte, keinen manipulativen Druck, kein Angstmachen, sondern geistgehauchte Rede von allen. Es geht um unser aller Sprachfähigkeit und um unser aller Gesprächsbereitschaft. Dazu brauchen wir alle weite und brennende Herzen. Und es geht auch um unseren Lebensstil, denn unser Leben, unser Tun redet lauter als alle unsere Worte. Hat dich das Gebet inspiriert? Dann spricht nichts dagegen, jetzt selber zu beten. Shalom.